Talks for Future.
Wir müssen reden.
Die Sendung von Friday for Future Ulm-Neu-Ulm.
Alle vier Wochen donnerstags ab 17 Uhr
bei Radio Free FM.
Und damit herzlich willkommen zu der dieswöchigen Folge von Talks for Future. Mit mir im Studio ist die liebe Helena.
Hallo.
Und ich bin Clara und wir unterhalten uns heute über die Gemeinwohlökonomie. Nicht verwundern lassen, wir werden es in Zukunft oft mit GWÖ abkürzen. Aber Helena, was ist das überhaupt?
Ja, um über die Gemeinwohlökonomie zu sprechen, würde ich vielleicht am Anfang ganz kurz das Wort auseinandernehmen. Besteht aus Gemeinwohl und Ökonomie. Ökonomie ist Wirtschaft und unter Gemeinwohl versteht man laut Wikipedia das Gemeinwohl, bezeichnet das Wohl, welches aus sozialen Gründen möglichst vielen Mitgliedern eines Gemeinwesens zugutekommen soll. Also auf platt ausgedrückt, möglichst viel Gutes für möglichst viele Menschen. Das heißt Gemeinwohl, Ökonomie, eine Wirtschaft, die möglichst viel Gutes für möglichst viele Menschen ermöglicht. Du hattest mich gefragt, was ist die Gemeinwohlökonomie? Es ist eben ein marktwirtschaftliches Wirtschaftsmodell, das von Christian Felber, der Begründer der Gemeinwohlökonomie, vorgeschlagen wurde. Und zwar wurde dieses Modell 2010 entwickelt. Und das Ziel dahinter ist, eben eine ethische Wirtschaftskultur herzustellen, bei dem ethisches Verhalten, also gemeinwohlförderndes Verhalten von Unternehmen belohnt wird und unethisches Verhalten, Verhalten von Unternehmen, das eben unserem Gemeinwohl schadet, das quasi bestraft wird. So mal ganz kurz abgerissen.
Also ganz kurz, in dem Fall ist ethisches Verhalten gleich etwas, das uns allen gut tut. Verstehe ich das richtig?
Genau. Ethisches Verhalten ist gleich gemeinwohlförderndes Verhalten.
Gut, dann weiter mit der Frage, warum brauchen wir das überhaupt? Warum ist überhaupt die Idee davon aufgekommen?
Die Idee hinter der Gemeinwohlökonomie kommt eigentlich relativ schnell auf, wenn wir in unsere aktuelle Welt oder in unser aktuelles Wirtschaftssystem blicken. Beziehungsweise anders gesagt, unser aktuelles Wirtschaftssystem hat einige Missstände. Ich sage gerade immer aktuelles Wirtschaftssystem. Wir reden gerade vom neoliberalistischen System. Die Erfolgsindikatoren bei uns, also wenn wir gefragt werden, wie gut geht es Deutschland, dann heißt es, ja, unser BIP, also Bruttoinlandsprodukt, ist so und so hoch. Unser BIP ist am Steigen. Und das soll jetzt der Indikator dafür sein, dass es der Volksrepublik Deutschland, also uns hier in Deutschland lebenden Menschen, gut geht. Soweit so gut. Die Frage ist, stimmt das denn wirklich? Ist das BIP ein Faktor, der sagt, wie gut es den Deutschen geht? Das ist der Ansicht der Gemeinwohlökonomen nach definitiv nicht so. Wir haben nämlich hier ein ziemlich paradoxes System vorliegen. Erinnern wir uns mal kurz zurück an die Flut im Ahrtal. Da wurde ja ganz viel Infrastruktur zerstört. Das Leben ganz vieler Menschen wurde zerstört. Viele Menschen sind auch dabei gestorben. Die es überlebt haben, haben ihr Hab und Gut verloren. Die Häuser waren weg, der ganze Besitz war weg und so weiter. Auf das BIP hat sich diese Krise so ausgewirkt, dass es angestiegen ist. Warum ist das BIP infolge dieser Krise angestiegen? Naja, das BIP rechnet unsere volkswirtschaftlichen Leistungen quasi ein. Also dadurch, dass eben die Infrastruktur im Ahrtal danach wieder aufgebaut werden musste, ganz viele Menschen mussten neue Häuser bauen, die Straßen mussten neu gebaut werden und so weiter und so fort. Das heißt, es kamen ganz viele Aufträge rein und alle waren wieder produktiv und mussten wieder ganz viel neu aufbauen und das führt zum Anstieg vom BIP. Und jetzt ist eben die Frage, ist das jetzt wirklich der beste Wohlstandsindikator, den wir hier in Deutschland uns vorstellen können. Und die Gemeinwohlökonomie sagt eben, nein, das ist nicht so. Auf die Volkswirtschaft bezogen zumindest auf jeden Fall mal nicht. Wenn wir in die Betriebswirtschaft gucken, dann sehen wir, ein Unternehmen ist dann erfolgreich, wenn es eine super gute Finanzbilanz hat. Also je besser die Finanzbilanz, desto erfolgreicher das Unternehmen. Aber ein Unternehmen kann ja auch quasi durch Lohndumping und Ausbeutung der Menschen in der Lieferkette und so weiter und so fort eine gute Finanzbilanz erreichen. Und die Frage ist, ist ein Unternehmen wirklich erfolgreich, je besser der Manager bezahlt wird? Und das stellt die Gemeinwohlökonomie eben in Frage.
Also, um das zusammenzufassen, Das aktuelle Wirtschaftssystem hat einige Macken, die in der Gemeinwohlökonomie versucht werden zu umgehen.
Genau, exakt. Das Wirtschaftskonzept der Gemeinwohlökonomie stellt einfach ein Wirtschaftsmodell dar, das eben ja versucht, diese Macken, wie du es ausgedrückt hast, gerade zu biegen und bessere Indikatoren zu wählen, mit denen eben wirklich das Gemeinwohl besser sichergestellt werden kann. In unserem aktuellen neoliberalistischen System liegt eben der Fokus einfach auf Gewinn. Kosten von zum Beispiel Umweltschäden oder so weiter werden nicht von den Unternehmen selbst getragen, sondern sie werden, wie man in der Wirtschaft sagt, externalisiert. Also die Gemeinschaft trägt dann die Kosten, die entstehen, wenn ein Unternehmen Abwasser und toxische Abfälle in die Flüsse einleiten. Dann zahlt das der Steuerzahler quasi. Und Mensch und Umwelt werden eben im großen Stil ausgebeutet. Die Gemeinwohlökonomie hat eben jetzt ein paar andere Indikatoren, die sie vorschlägt, die besser die Volkswirtschaft oder das Gemeinwohl eben abbilden würden. Und zwar möchte die Gemeinwohlökonomie für die Volkswirtschaft ein Gemeinwohlprodukt erstellen und das als Indikator nehmen, anstatt des aktuell vorherrschenden BIPs, also des Bruttoinlandsproduktes. Und bei der Betriebswirtschaft soll eine Gemeinwohlbilanz die Finanzbilanz zumindest ergänzen, wenn nicht sogar ersetzen. Da ist die Gemeinwohlökonomie gar nicht mal so streng, aber auf jeden Fall möchte eben die Gemeinwohlökonomie in der Wirtschaft den Fokus auf das Gemeinwohl setzen, auf das Wohl aller und damit eben ja auch diese Werte eher messen als jetzt rein zahlenbasierte Werte wie das BIP oder die Finanzbilanz, die jetzt wirklich nichts und nochmal nichts darüber aussagen, wie gut es faktisch den Menschen geht, die dort arbeiten oder eben auf ein Land bezogen dort leben.
Helena, du hast gerade schon die Gemeinwohlbilanz angesprochen. Möchtest du uns die vielleicht einmal erklären?
Die Gemeinwohlbilanz ist in erster Linie mal ein Instrument, das Unternehmen benutzen können, um zu gucken, wie gemeinwohlfördernd sie wirtschaften, wie viel Positives sie zum Gemeinwohl beitragen, ganz heruntergebrochen mal gesagt. Dafür gibt es die sogenannte Gemeinwohlmatrix. Das ist einfach ein Instrument, mit dem die Gemeinwohlbilanz erstellt werden kann. Es schaut dann so aus, das habt ihr jetzt ja leider, ihr habt jetzt leider nur den Ton, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber grundsätzlich könnt ihr euch eine Matrix, also eine Tabelle vorstellen, wo oben vier Werte eingetragen sind. Da steht Menschenwürde mit drin, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und als letzter Punkt Transparenz und Mitentscheidung. Und diese vier Werte, die oben in den Zeilen stehen, werden jetzt oben in den Spalten, so rum, werden jetzt von den Tabellenzeilen geschnitten, wo jetzt die Berührungsgruppen drin stehen. Die LieferantInnen, die EigentümerInnen und FinanzpartnerInnen, Mitarbeitende, KundInnen und Mitunternehmen und das gesellschaftliche Umfeld. Das heißt, wir haben oben vier Werte und nach unten abgetragen fünf Berührungspunkte, die sich ebenso ergänzen. Und was in der Gemeinwohlmatrix jetzt passiert, ist, man guckt sich jedes Feld an. Das heißt, Menschenwürde trifft im ersten Feld auf LieferantInnen. Und man guckt sich dann im Feld A1 jetzt an, wie die Menschenwürde in der Zuliefererkette umgesetzt wird. Und dann können wir jetzt einfach ein Feld schräg nach unten gehen. Solidarität und Gerechtigkeit würde man sich jetzt mit EigentümerInnen und FinanzpartnerInnen angucken und da jetzt gucken im Feld B2, wie so die soziale Haltung im Umgang mit den Geldmitteln ausschaut. Und daraus ergeben sich dann insgesamt 20 Felder, die einzeln bilanziert werden. Also man guckt sich dann jedes Mal an, wie das Unternehmen eben diesen jeweiligen Wert in der jeweiligen Berührungsgruppe umsetzt. Und jedes Unternehmen kann dann eben eine bestimmte Anzahl an Punkten erreichen und aus denen errechnet sich dann die Gemeinwohlbilanz. So, Clara, ich habe jetzt das Schema vor mir gehabt. Hast du währenddessen was verstanden? Hast du Rückfragen?
Also, ich verstehe das so. Wir haben diese fünf Gruppen, die immer irgendwie was mit dem Unternehmen zu tun haben, sei es ZulieferInnen, sei es die EigentümerInnen. Wir haben auf jeden Fall diese fünf Gruppen und in jeder dieser Gruppen wird geschaut, wie sieht's mit den vier Punkten aus, also mit der Menschenwürde, mit Solidarität und so weiter. Richtig?
Genau, richtig. Und das eben alles im Kontext von einem Unternehmen. Also diese Gruppen, wie du ganz richtig gesagt hast, die haben alle was mit. Man guckt sich diese Gruppen in Bezug auf ein Unternehmen an. Also diese Gruppen selber müssen nichts machen, sondern das Unternehmen muss eben immer gucken, wie es diese Gruppen behandelt.
Genau. Und je nachdem, wie es da aussieht, wird es dann in Punkten bewertet. Je nachdem, wie viele Punkte das Unternehmen am Ende hat in dieser ganzen Tabelle, das ist dann deren Gemeinwohlbilanz.
Genau, exakt. Und man kann eben, wie schon gesagt, in jedem einzelnen Feld eine einzelne Punktzahl erreichen und kann dann in der ganzen Tabelle, in der ganzen Matrix insgesamt bis zu 1000 Punkte erreichen. Also 1000 Punkte wäre dann ein Unternehmen, das perfekt alles umsetzt und absolut 100% gemeinwohlorientiert handelt. Das kann ich schon mal vorwegnehmen, das ist sehr, sehr utopisch. Es gibt sogar auch Fälle, bei denen, beziehungsweise diese Fälle würden sich vermutlich aktuell noch nicht bilanzieren lassen, weil die Bilanz ja freiwillig ist. Aber es sind auch Negativpunkte in den einzelnen Feldern möglich. Das heißt, wenn ich meine Lieferanten schrecklich behandle und die Menschenwürde bei denen in der Zulieferkette eben nicht umsetze, dann kann ich auch Negativpunkte in diesem Feld erreichen.
In Bezug zum Beispiel auf Umwelt würde das dann auch bedeuten, dass wenn ein Unternehmen schaut, dass sie ihre Lieferkette neutralisieren zum Beispiel, dann kriegen sie eine besonders hohe Punktzahl. Wenn aber einfach dreckige Abwasser in den Fluss eingeleitet werden, dann gibt es einen Abzug zum Beispiel. Verstehe ich das richtig?
Genau, das verstehst du richtig. Das geht sogar in der Gemeinwohlökonomie, in der grundsätzlichen Idee so weit, dass ich als Unternehmen, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe hier bestimmte Chemikalien, die relativ günstig sind, aber die sind in der EU verboten, dann setze ich meine Produktionsstätte eben nach Indien, weil da darf ich das Abwasser einfach in die Flüsse einleiten, ohne rechtliche Konsequenzen. Würde man in der Gemeinwohlökonomie dafür Punktabzug bekommen. Die Gemeinwohlökonomie würde mich dafür bestrafen, weil ich kann ja nicht das Gemeinwohl in Indien schädigen und dann trotzdem quasi hier als super gemeinwohlförderndes Unternehmen durchgehen.
Das ist sehr cool, dass das so weit gedacht ist.
Ja, in der Theorie funktioniert das auch super. Die Frage ist eben, ob das in der Praxis so funktioniert. Also grundsätzlich ist es wie bei jeder Bilanz so, dass bis zu einem gewissen Grad einfach Subjektivität da mit dabei ist. Also man kann nicht alles einfach objektiv gegeneinander beurteilen. Man kann jetzt auch zum Beispiel, picken wir uns das Beispiel Kinderarbeit raus. Ist es jetzt gut, wenn ich einem Kind in Bolivien einen Job gebe? Wir aus deutscher Sicht würden wahrscheinlich sagen, oh Gott, Kinderarbeit, Hilfe, absolut gegen die Menschenwürde und das geht ja gar nicht. Aber in Bolivien schaut das Ganze vielleicht schon anders aus, weil sich das Kind denkt, ja, bevor ich jetzt auf der Straße sitze und bettel, habe ich lieber einen anstrengenden Tag, eine anstrengende Arbeit, aber meine Familie kriegt halt was zu essen. Deswegen ist es einfach, ja, eine super schöne Idee, aber ob das in der Praxis immer eins zu eins so umzusetzen ist, bleibt natürlich die andere Frage.
Ja, klar. Vor allem, weil auch, wie ich finde, diese Themen, die da kontrolliert werden sozusagen, also Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, das sind Sachen, die ich finde persönlich auch einfach echt schwer zu bewerten sind mit einem Punktesystem. Also so ein grobes Gerechtigkeitsgefühl hat jeder von uns, aber trotzdem ist es irgendwie schwierig, das in Punkte zu fassen, finde ich.
Das stimmt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Wobei ich da auch nochmal relativierend für die Gemeinwohlökonomie sprechen muss. Das System, das die sich überlegt haben, ist wirklich sehr, sehr ausgeklügelt. Zum einen sind wir mittlerweile schon bei der Gemeinwohlmatrix 5.0. Also alles, was ich bisher von dieser Matrix erklärt habe, ist schon die fünfte Version dieser Fassung oder sogar noch weiter. Ich glaube, es gab auch teilweise 4.1. Aber wir sind auf jeden Fall schon relativ weit im Entwicklungsprozess. Und gerade wird auch schon wieder an der Gemeinwohlmatrix 6.0 gearbeitet, die dann wieder ein bisschen anders aussieht. Aber was auf jeden Fall zu sagen ist, diese Werte, die da oben stehen, Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, Transparenz und Mitentscheidung, das sind Werte, die in den meisten Verfassungen, so auch der deutschen Verfassung und so weiter, auch drinstehen und fest verankert sind. Also wir in der Verfassung haben stehen, dass wir Menschenwürde umsetzen möchten, beziehungsweise dass Menschenwürde das oberste Gut ist. Das heißt, diese Werte sind nicht irgendwo aus der Luft gegriffen, sondern das sind fest in unserer Gesellschaft verankerte Werte, hinter denen hoffentlich doch die meisten Menschen auch stehen. Also es sind auf jeden Fall demokratisch ausgearbeitete, allgemein anerkannte Prinzipien, nach denen hier gearbeitet wird. Und du meintest noch, es ist ein bisschen schwer, Unternehmen da einzuteilen. Da ist die Gemeinwohlökonomie mittlerweile auch schon relativ weit. Wenn man nämlich sich das Arbeitsbuch genauer anguckt, könnt ihr auch im Internet tatsächlich einfach selber runterladen. Ist alles öffentlich und frei zugänglich. Da gibt es ein Arbeitsbuch zur 5.0 Vollbilanz. Das heißt, wenn ein Unternehmen das umsetzen möchte, kann es einfach da schon mal reingucken. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf den Punkt ökologische Nachhaltigkeit und dabei auf das gesellschaftliche Umfeld gucken, also das Feld zu Reduktion ökologischer Auswirkungen, dann sind Bewertungsstufen vordefiniert. Also es gibt hier jetzt unter den absoluten Auswirkungen, die ein Unternehmen eben auf die Ökologie haben kann, 5 Stufen, in die sich ein Unternehmen einsortieren könnte. Da wäre jetzt die Basislinie, dass im Unternehmen Umweltwirkungen zwar bekannt sind, aber noch keine Kennzahlen vorliegen und noch keine Maßnahmen gesetzt wurden. Und ein Schritt höher, im ersten Schritt hätte das Unternehmen schon erste Schritte eben zur Identifikation der wesentlichen ökologischen Auswirkungen mit klaren Verantwortlichkeiten und einem Berichtssystem unternommen. Und die Stufen gehen dann weiter hoch. Also dann gibt es noch eine fortgeschrittene Stufe, eine erfahrene Stufe und dann ganz oben, also wenn das Unternehmen wirklich top in den absoluten ökologischen Auswirkungen ist, dann wäre das Unternehmen als vorbildlich einzustufen. Das heißt, das Unternehmen würde dann seine Daten auch veröffentlichen und mit den Ergebnissen in Kooperation zu anderen Unternehmen der Branche treten und dabei maximal 4 Wertungspunkte erhalten. Also es ist alles auch schon gut festgeschrieben und deswegen auch halbwegs einfach zu klassifizieren. Also man kann relativ einfach noch den Stufen einfach folgen und Stück für Stück eins nach dem anderen Matrixfeldern durchgehen und hält dann immer direkt für dieses eine Feld eben eine Bilanz und muss sich eben nicht angucken, wie widerspricht jetzt denn die ökologische Nachhaltigkeit in der Lieferkette der Menschenwürde oder sowas.
Also auf jeden Fall schon sehr ausgeklügelt. Ich finde es auch sehr gut, dass man sagt, obwohl das jetzt schon so ein Ding ist und seit 13 Jahren irgendwie die Idee existiert und alles, dass man trotzdem noch sagt, okay, wir arbeiten weiter dran. Natürlich, ich kann mir vorstellen, auch an der Gemeinwohlökologie gibt es bestimmt Kritik von unterschiedlichen Seiten. Das fände ich ganz cool, wenn wir darauf auch einmal eingehen könnten, um einfach ein bisschen auszugleichen und zu schauen, was sagen KritikerInnen zu dem ganzen Konzept.
Ja, sehr gerne. Ein paar Punkte sind ja jetzt vorhin gerade schon durchgeklungen. Es ist grundsätzlich wie jede Bilanz bis zu einem gewissen Grad subjektiv. Und die Gemeinwohlbilanz sowie auch die Gemeinwohlökonomie hat auch keinen Absolutheitsanspruch. Also diese Dinge, die da drinstehen in der Bilanz, die klingen gut und die sind in unserem heutigen Gesellschaftssystem so durchaus verständlich und mehrheitsfähig, aber sind jederzeit offen, auch sich zu verändern. Das heißt, grundsätzlich haben wir hier nichts in Stein gemeißeltes, was ich persönlich eher als positiv bewerten würde, was aber auch mit zur Kritik zählen könnte. Des Weiteren kann man aus ökologischer Perspektive bemängeln, dass wir einen sehr, sehr starken sozialen Fokus haben und die Ökologie nur sehr, sehr schwach mit einfließt, was vielleicht im Rahmen der aktuellen Klimakrise auch fragwürdig ist, ob man nicht eher auch noch sagen sollte, okay, dieser Punkt von ökologischer Nachhaltigkeit müsste anders gewichtet werden, denn Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, Transparenz und Mitentscheidung sind ja alles soziale Dimensionen und die ökologische Nachhaltigkeit als ein einzelner Punkt kann eben gegen diese drei ist da sehr gering gewichtet quasi. Ansonsten kann man aus wirtschaftlicher Perspektive entgegenhalten, dass das Innovationspotenzial der Wirtschaft durch die Gemeinwohlökonomie reduziert werden würde. Weil in einer voll umgesetzten Gemeinwohlökonomie würden eben Investitionen auch durch kollektiv bestimmte Vorschriften gelenkt werden. Das liegt daran, dass die Gemeinwohlökonomie eben sehr, sehr starken Fokus auf Demokratie, Transparenz, Mitentscheidung und so weiter lenkt. Das heißt, ein Unternehmen kann nicht ganz frei sagen, ich investiere jetzt in Projekt XY. Und da befürchten eben einige Ökonomen, dass dadurch auch das Innovationspotenzial reduziert werden würde, weil eben Unternehmen nicht mehr ganz frei sind. Und das könnte eben auch der Lösung von Umweltproblemen, für die ja teilweise technische Innovationen gebraucht werden, entgegentreten könnte. Zum Beispiel, wenn wir jetzt davon reden, wir müssen CO2 aus der Atmosphäre rausholen, könnten die Innovationen langsamer voranschreiten, weil ja das ganze Kollektiv, also alle Menschen zusammen oder zumindest viele Menschen zusammen erstmal entscheiden wollen, was wollen wir denn subventionieren, was wollen wir fördern. Und die Prozesse gehen natürlich langsamer. Genau. Ansonsten bin ich noch über die Kritik gestoßen, dass die Gemeinwohlbilanz eben sehr komplex, sehr aufwendig ist. Ihr habt vorhin ja auch schon sehr lange Erklärungen von mir gehört. Also es ist wirklich ein komplexes System, ein ausgeklügeltes System, das natürlich auch erstmal bei jedem Unternehmen durchgeführt werden muss. Aus dem Grund ist es auch aktuell wahrscheinlich noch nicht übermäßig weit verbreitet, weil es für viele Unternehmen noch keine relevante Handlungsalternative ist, weil es ja aktuell auch noch sehr freiwillig ist. Und nur wenige Unternehmen sind derzeit in der Lage, die Vorgaben zu erfüllen, beziehungsweise auch diesen Wert von 1.000 Punkten zu erreichen, ist ja zum aktuellen Zeitpunkt noch sehr, sehr utopisch. Die besten Unternehmen, quasi die gemeinwohlbesten Unternehmen, die mir jetzt so bekannt sind, kriegen so einen Wert über 600, vielleicht noch über 700, aber ich habe noch von keinem Unternehmen gehört, das an die 800 Punkte rangekommen ist. Das heißt, es ist noch deutlich Luft nach oben. In der Idee von der Gemeinwohlökonomie ist dann der nächste Punkt, dass in die Unternehmensbesteuerung die Gemeinwohlbilanz einfließen sollte. Also falls wir wirklich in diesem Wirtschaftsmodell der Gemeinwohlökonomie leben würden, dann würde ein Unternehmen, das eben eine sehr gute Gemeinwohlbilanz hat, auch steuerliche Vorteile bekommen, Vorrang beim öffentlichen Einkauf, günstigere Kredite. Und ein Unternehmen, das eben unser Gemeinwohl schädigt und somit eine schlechtere Gemeinwohlbilanz hätte, hätte eben diese ganzen Vorteile nicht, beziehungsweise würde eben schlechter besteuert werden, schwieriger an Kredite rankommen und hätte größere Schwierigkeiten, öffentliche Aufträge anzunehmen. Das hätte insofern gute Folgen für uns und für das weitere Gemeinwohl, weil die in Anführungszeichen plakativ gesagt bösen Unternehmen, also nicht gemeinwohlfördernden Unternehmen, dass die Produkte dann automatisch teurer werden würden. Das heißt, ein ganz billig produziertes T-Shirt, bei dem die Menschenwürde auf dem Produktionsweg missachtet wurde und das voller toxische Chemikalien vollgepumpt ist und so weiter, wäre jetzt deutlich teurer. Also könnte auf keinen Fall mehr für 2 Euro verkauft werden, weil einfach da durch staatliche Eingriffe das Unternehmen deutlich schlechter besteuert wäre. Dagegen ein ökologisch produziertes T-Shirt, was aktuell sehr, sehr teuer ist, weil eben durch Fairtrade teurere Preise draufkommen, durch höhere Löhne, wo das T-Shirt produziert würde und so weiter, würde dann deutlich günstiger werden, vor allem im Verhältnis dazu. Ich kann nicht versprechen, dass es die 2 Euro erreichen würde, vermutlich auch eher weniger. Das ist jetzt wiederum eine andere Streitfrage. Aber da würde eben Preisausgleich stattfinden und quasi gute Produkte würden günstiger werden und schlechte, nicht gemeinwohlfördernde Produkte würden teurer werden. Aber eben auch nur, wenn die Gemeinwohlökonomie auf staatlicher Ebene auch den Regularien der Gemeinwohlökonomie entsprechend angepasst werden würden. So, jetzt bin ich ein bisschen von der Kritik abgekommen. 2, 3 Punkte habe ich sogar noch. Einige Ökonominnen sagen auch, dass die Internalisierungssteuern gesellschaftliche Kosten schon vollständig einpreisen könnten. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen kompliziert, aber ich habe ja auch vorhin gesagt, dass im aktuellen System die negativen Auswirkungen von Schadstoffen, die bei der Produktion von Produkten emittiert werden, dass die einfach ungestraft von den Unternehmen ausgestoßen werden können und der Steuerzahler eben für die Kosten aufkommt. Das heißt, für den Wiederaufbau des Ahrtals haben im Endeffekt für die Sanierung von Straßen und so, dass das wieder alles aufgebaut wurde, zahlt natürlich der Steuerzahler, weil wir natürlich alle zusammenhelfen, was ja auch eine gute Sache ist. Aber dass jetzt eben einige Unternehmen sehr viel stärker für den Klimawandel verantwortlich sind, als jetzt so der Normalbürger, spielt natürlich nicht da rein. Das heißt, aktuell werden Kosten externalisiert. Ein Unternehmen kommt nicht dafür auf, was es an Schaden verursacht. Und es gibt bestimmte wirtschaftliche Modelle, wo man jetzt sagt, okay, für jede Tonne CO2 muss ein Unternehmen gleich mal so und so viel mehr zahlen. Das heißt, dann würden die Kosten eher internalisiert werden. Das heißt, das Unternehmen hätte dann natürlich auch größere Schwierigkeiten, CO2-intensive oder insgesamt schädliche Produkte zu verkaufen, weil die von vornherein schon durch teurere Besteuerung teurer wären. Und das ist eben im gleichen Zuge auch ein Argument gegen die Gemeinwohlökonomie. Also wir bräuchten vielleicht gar nicht ein so komplexes System, wenn wir einfach nur die gesellschaftlichen Kosten schon quasi auf den Preis draufschlagen würden, beziehungsweise den Firmen weiterspielen würden. Also die Firmen müssen selbst gucken, dass sie ihren Müll recyceln, dass sie ihre Emissionen teurer bezahlen und so weiter. Gut, wie erschlagend war das?
Es ist eigentlich okay. Ich finde es gut, dass du zwischendrin das mit der Besteuerung und so noch erklärt hast, weil das war jetzt auch definitiv wichtig für den letzten Kritikpunkt. Ja, ich würde sagen, dass wir jetzt...
Moment.
Ja, okay, was willst du sagen?
Bevor du mich in die Pause schickst, würde ich gerne noch einen wichtigen Punkt nennen, der ganz, ganz zentral bei der Gemeinwohlökonomie ist. Ich habe jetzt öfter davon gesprochen, dass das System sehr, sehr komplex ist und für Unternehmen sehr schwer ist umzusetzen und dass wir vielleicht gar kein so kompliziertes Problem brauchen, System brauchen. Wenn das Problem weniger kompliziert wäre, wäre ich ehrlich gesagt auch sehr dankbar. Das wäre cool, ist leider dann doch nicht so einfach. Und auch, dass die Bilanz sehr subjektiv ist oder was heißt sehr subjektiv, das stimmt gar nicht. Sie ist bis zu einem gewissen Grad subjektiv, das ist nun mal so, aber auch wie jede Bilanz, auch wie eine Finanzbilanz übrigens. Eine Finanzbilanz ist auch nicht rein objektiv, es gibt keine objektiven Bilanzen. Viel zu lange Einleitung dafür, was ich sagen möchte, dass ein ganz wichtiger Punkt hinter der Gemeinwohlbilanz tatsächlich ist die Organisationsentwicklung, die dadurch angestoßen wird. Das heißt, ein Unternehmen, das anfängt, eine Gemeinwohlbilanz zu erstellen, fängt an, sich mit den Werten auseinanderzusetzen. Wie setzen wir eigentlich die Menschenwürde um? Achten wir überhaupt bei unseren LieferantInnen drauf, dass die gut bezahlt werden, dass sie gut behandelt werden, dass da Arbeitsschutzgesetze eingehalten werden, auch wenn sie jetzt nicht hier bei uns im Land leben und direkt in unserer Firma arbeiten? Wie steht es eigentlich mit unserer ökologischen Nachhaltigkeit? Haben wir eigentlich ein Tracking von Emissionen? Das heißt, da werden ganz, ganz viele kleine Prozesse angestoßen, die auch deutlich über das hinausgehen, was wir aktuell schon an Regulierungen haben. Ja, wir kriegen ein Lieferketten-Sorgfaltsgesetz. Die ersten Unternehmen müssen ab diesem Jahr jetzt schon berichten. Ja, CO2-Emissionen werden bis zu einem gewissen Grad eingepreist. Das stimmt schon. Aber aktuell ist es einfach so, dass ich meine Zahlen abliefern muss quasi und noch nicht mich mit der Branche wirklich stärker vergleichen muss. Und vor allem gehen die aktuellen Ansätze noch nicht auf Themen wie Solidarität und Gerechtigkeit ein oder Transparenz und Mitentscheidung. Das heißt, wie fair ist mein Unternehmen oder sind die Prozesse innerhalb meines Unternehmens? Ist es so, dass der Chef wirklich alles einfach bestimmt oder kann auch ein Mitarbeiter auf eher unterer Ebene mal sagen, hey, so, ich habe eigentlich die Idee und ich würde es gerne so haben, weil auch die Menschen auf unteren Ebenen tragen ja durchaus zum Unternehmenserfolg bei. Ich meine, stell dir vor, ein Tesla, der keine Produktionsmitarbeiter hätte, da läuft ja gar nichts. Und klar sind die Produktionsmitarbeiter bis zu einem gewissen Grad austauschbar, aber im Endeffekt sind das Chefs doch auch. Die Gemeinwohlökonomie ist ein System, das versucht, Menschen zum ganzheitlicheren Denken anzuregen. Und vor allem geht es auch stark um ein Miteinander. Es geht ganz viel um Kooperation. Es geht nicht darum, die Unternehmen, die sonst noch in der Branche aktiv sind, auszustechen und denen vorzuenthalten, welche tollen Innovationen ich habe, sondern meine Gemeinwohlbilanz verbessert sich, wenn ich Unternehmen in der Branche helfe, auch deren CO2-Emissionen zu reduzieren. Und das ist eben ein ganz, ganz starker Unterschied. Da gehen wir, glaube ich, auch dann gleich später nochmal drauf ein. Ich will den Punkt gar nicht mehr so lange ausführen, aber das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, dass es eben wirklich um diese Organisationsentwicklung geht. Und es geht um das Ziel, die Intention, besser zu werden als Unternehmen. Und ja.
Also so ein bisschen... der Weg ist das zielmäßig. Es ist schon viel gewonnen, wenn die Unternehmen sich überhaupt mal damit auseinandersetzen.
genau, überhaupt mal damit auseinandersetzen und auch wirklich den Wunsch entwickeln, besser zu werden. Diese zwei Punkte.
Was mich jetzt noch interessieren würde, gibt es denn schon Beispiele, wo das Ganze schon eingesetzt wird oder sich durchsetzt?
Ja, also zum einen ist die Gemeinwohlökonomie natürlich nicht aus dem Nichts entstanden. Also ja, zum einen hatten wir Kritik an unserem aktuellen neoliberalistischen System und sagen, so geht das nicht weiter. Wir brauchen bessere Systeme, brauchen bessere Unternehmen, die unser Gemeinwohl fördern. Und da gab es natürlich schon vorher einige Unternehmen oder einige Länder, die das deutlich besser gemacht haben, als es jetzt Status quo hier läuft. Es gibt aber natürlich auch Unternehmen, die sagen, okay, wir finden das System Gemeinwohlökonomie sehr, sehr gut und möchten das jetzt umsetzen. Es gibt Unternehmen aus ganz vielen verschiedenen Branchen, möchte ich jetzt alles gar nicht so aufzählen, beziehungsweise habe ich auch nicht die Zeit, so viele Unternehmen aufzuzählen. Kurzer Abstecher, auf der Website der GWÖ ist Stand heute, sind über 1000 Unternehmen Mitglied der GWÖ. Also es sind nicht ganz wenige. Es ist aber auch weltweit gesehen. Also es sind jetzt auch, wir könnten noch deutlich mehr Unternehmen sein, die dieser Idee folgen. Ich habe jetzt ein Beispiel rausgegriffen, Thema Banken. Und zwar haben wir auch in Deutschland die Möglichkeit, unser Geld bei einigen Banken anzulegen, die eben gemeinwohlorientierter handeln. Ich möchte keine Werbung für bestimmte Banken jetzt durchführen, deswegen nenne ich jetzt zwei, drei, die eben da so das Konzept ziemlich stark verfolgen. Zum Beispiel konzentriert sich die GLS Bank, das ist eine Genossenschaftsbank und die finanziert eben sehr stark Unternehmen und Projekte in den Bereichen freie Schulen und Kindergarten, regenerative Ideen, Behinderteneinrichtungen, Wohnen, nachhaltiges Bauen, Leben im Alter und so weiter. Und sie haben auch einige Ausschlusskriterien für Punkte, die sie nicht unterstützen. Das sind jetzt Punkte, die vielleicht einige gut finden, andere vielleicht nicht so gut. Der erste Punkt ist gleich mal Alkohol. Da würde ich auch unterstellen, dass es in der Gesellschaft verschiedene Ansichten gibt, ob man jetzt Alkohol finanzieren sollte oder auch nicht. Aber es geht auch weiter mit Atomenergie, Embryonenforschung, grüner Gentechnik, Rüstung, Tabak, Kinderarbeit, Tierversuche. Also eine ganze Reihe an Ausschlusskriterien, wo das Unternehmen einfach sagt, das möchten wir aus ethischen Gesichtspunkten nicht unterstützen, da möchten wir nicht dahinter stehen. Dann gibt es zum Beispiel noch eine andere ethische Bank, also oh Wunder, ich werde jetzt stark auf ethische Banken eingehen, die liegen dem Konzept der Gemeinwohlökonomie natürlich auch näher. Das ist die Triodos Bank aus Holland und die haben eben auch als Schwerpunkte erneuerbare Energien, biologische Landwirtschaft, Gesundheit oder nachhaltiger Handel. Dann gibt es in der Schweiz die Freie Gemeinschaftsbank, auch sie arbeiten oder fördern gemeinnützige Projekte oder Projekte, die sonst der Allgemeinheit dienen und vergeben Kredite nach ethischen Kriterien. Dann gibt es noch die Sparda-Banken, die auch ziemlich nah dem Konzept sind. Da möchte ich besonders die Sparda-Bank München vorheben, beziehungsweise nicht ich möchte die vorheben, das ist tatsächlich aus dem Buch Gemeinwohlökonomie vom Begründer der Gemeinwohlökonomie, Christian Felber, als Beispiel genannt. Zitat, die Sparda Bank München, eine Vorbildbank unter den Spardas. Sie zählt 291.000 EigentümerInnen, Stand 2016, die eben demokratisch von über 200 VertreterInnen gewählt werden. Und diese wählen wiederum Aufsichtsrat und Vorstand. Also da sieht man ganz stark diesen Demokratiegedanken, der da gelebt wird. Die Gewinne werden auch nach demokratischen Prinzipien verteilt. Und da besteht eine sehr geringe Lohndifferenz zwischen Vorstand und Durchschnittsverdienst. Und zwar beträgt es 6:1. Das heißt, die Putzfrau im Unternehmen verdient 6-mal so wenig wie der Vorstand. Das heißt, wenn die Putzfrau 10 € pro Stunde verdient, dann verdient der Vorstand 60 € pro Stunde. Also da sieht man mal wieder die demokratischen, die kooperativen Prinzipien, die Gerechtigkeitsprinzipien. Darauf wolltest du, glaube ich, auch später noch eingehen, Clara. Da habe ich schon eine Frage von dir gesehen. Da werden so ein paar Konzepte auch schon umgesetzt. Es gibt jetzt hier noch ein paar weitere Banken, die in dem Buch jetzt aufgezählt werden, aber jetzt mal als kurzer Einblick. Also es gibt definitiv schon Unternehmen, die den Prinzipien der Gemeinwohlökonomie folgen, die versuchen, die möglichst gut umzusetzen. Hier jetzt dargestellt am Beispiel der Banken.
Sehr cool. Es gibt natürlich auch noch mehr Unternehmen und auch zum Teil Gemeinden, wenn ich das richtig verstanden habe, die da schon dran arbeiten.
Genau, sehr guter Punkt. Das würde ich ganz kurz ergänzen.
Gerne.
Wir sind jetzt die ganze Zeit sehr stark auf Unternehmen eingegangen. Aber grundsätzlich können sich sowohl Gemeinden als auch Unternehmen als auch Bildungseinrichtungen bilanzieren lassen und eben den Prinzipien der Gemeinwohlökonomie folgen. Das schaut dann wieder ein bisschen anders aus bei jeder Institution quasi, aber es ist nicht nur Unternehmen vorbehalten, sondern auch eben öffentliche Einrichtungen wie Gemeinden können da mitwirken und auch die Ideen umsetzen.
Du hast gerade schon gesagt, du hast eine Frage gesehen. Wenn man über Gemeinwohl spricht, dann ist da irgendwo versteckt auf jeden Fall natürlich auch dabei, dass es in irgendeiner Form was mit Gerechtigkeit zu tun hat. Die GWÖ hat, soweit ich weiß, auch ein paar Ideen zu Gerechtigkeit, wie man das eher vielleicht umsetzen kann oder wie wir zu mehr Gerechtigkeit gelangen könnten. Magst du mir dazu ein bisschen was erzählen?
Mache ich sehr, sehr gerne. Ich habe ja schon gerade eben beim Beispiel zu den Banken ein bisschen was angeschnitten, wo es um Einkommen ging. Grundsätzlich möchte ich zur Gerechtigkeit sagen, die Gemeinwohlökonomie ist eine Wirtschaftsform, die ganz, ganz stark auf Demokratie eben basiert. Das heißt, es wird alles eigentlich demokratisch entschieden und ist deswegen mehrheitsfähig und kommt auch möglichst vielen Menschen zugute. So auch wird das Einkommen geregelt. Die GWÖ möchte nicht vorschreiben, du darfst maximal 10 Millionen Euro die Stunde verdienen. Wäre zwar eine Obergrenze, die hoffentlich selten erreicht wird, aber die GWÖ möchte stattdessen schon vorschreiben, dass es eine relative Begrenzung der Einkommensungleichheit gibt. Das heißt, es würde sich dann demokratisch festgelegt werden, wie weit diese Einkommensspreizung sein darf. Und wenn jetzt mal grundsätzlich von der Philosophie ausgeht, Menschen können in einer Stunde unterschiedlich viel leisten. Zum Beispiel ist vielleicht wirklich Büroputzen weniger anspruchsvoll als, keine Ahnung was, ein IT-System zu programmieren. Einfach völlig aus der Luft gegriffenes Beispiel. Da könnte man jetzt sich eben überlegen, wie viel mehr kann eben ein IT-Programmierer leisten als eine Putzfrau innerhalb von einer Stunde. Und dann würde man zum Beispiel sagen, okay, ja, die Putzfrau, ich bin jetzt immer bei Putzfrau, kann natürlich auch Putzmann sein. Ich will da gar niemanden diskriminieren. Leistet vielleicht eben einmal den Mindestlohn innerhalb von einer Stunde und der Programmierer leistet doppelt so viel oder fünfmal so viel oder zehnmal so viel oder 20-mal so viel in der Stunde. Es ist völlig egal eigentlich für die Gemeinwohlökonomie. Der Punkt ist nur, man einigt sich dann auf einen Wert. Im Beispiel von der Sparda Bank war das der Wert 6. Das heißt, der Vorstand kann innerhalb von einer Stunde 6-mal so viel leisten wie vielleicht der Putzmann. Und so wird das dann aber auch festgelegt. Das heißt, ein Unternehmen, das jetzt dem Vorstand mehr zahlen möchte, muss aber auch die Löhne für die niedriger bezahlten Unternehmensmitglieder, Mitarbeitenden eben erhöhen. So die grundsätzliche Idee. Also es wird einfach mehr Gerechtigkeit hergestellt und die meisten Menschen stimmen auch überein, dass grundsätzlich innerhalb von einer Stunde unterschiedlich viel geleistet werden kann und dass vielleicht auch unterschiedliche Berufe unterschiedlich anspruchsvoll sind und so weiter. Aber aktuell gibt es eben in den USA einen Top-Manager, der das 350.000-fache pro Stunde verdient wie der geringstbezahlte. Und das kann man sich jetzt wirklich vielleicht mal selber fragen, ob 350.000 mal so viel in einer Stunde geleistet werden kann und ob wirklich so viel mehr bezahlt werden sollte. Genau, die Ideen der Gemeinwohlökonomie gehen dann auch noch über das Einkommen hinaus. Also es geht auch ein bisschen um Besitz. Also sollte ich wirklich 3 Wohnungen besitzen können oder reichen nicht auch 2 Wohnungen? Oder dass man das den finanziellen Besitz auf maximal 10 oder 30 Millionen beschränkt, weil muss wirklich eine Person 1 Milliarde besitzen. Das differenziert sich dann immer so ein bisschen, ob das jetzt liquides Vermögen ist, also ob das quasi Geld ist, was auf der Bank liegt, was ich quasi heute einfach abheben könnte, oder ob sich das jetzt in einem Unternehmen versteckt, quasi das Vermögen. Da werden die Grenzen dann natürlich wieder ein bisschen anders. Aber grundsätzlich möchte die Gemeinwohlökonomie da eben mehr Gerechtigkeit, mehr Gleichheit einbinden und ist deswegen eben sehr stark auf Demokratie, auf Mitbestimmung, auf Transparenz ausgelegt und ja, möchte somit eben mehr Gerechtigkeit umsetzen in der Welt.
Okay, sehr interessant finde ich auf jeden Fall. Was jetzt so zum Abschluss, glaube ich, noch ganz gut wäre. Ich glaube, wir haben alle gemerkt, du hast inzwischen oder gerade auf jeden Fall einen guten Einblick in das Thema Gemeinwohlökonomie und kennst dich recht gut damit aus. Was ist denn deine persönliche Meinung zu dem Ganzen?
Meine persönliche Meinung zu dem Ganzen ist, ich glaube, es ist ein deutlich besseres Konzept, ein deutlich besseres Wirtschaftsmodell, als wir gerade haben. Ich sehe einige Kritikpunkte. Ja, es ist nicht super einfach umzusetzen, aber ich denke, wir können uns einiges davon auf jeden Fall abgucken. Und was ich besonders aus psychologischer Perspektive sehr, sehr, sehr cool an dem System und an der Idee finde, ist, dass diese Verantwortung nicht auf den Einzelnen abgewälzt wird. Also es wird nicht gesagt, Clara, du musst deinen CO2-Fußabdruck verringern. Aber der Punkt ist doch, wie verringerst du deinen CO2-Fußabdruck? Du musst dich ja wirklich, du musst ein komplettes Studium durchlaufen, um halbwegs sicher sagen zu können, wie du deinen CO2-Fußabdruck reduzierst. Und dann sind wir ja auch erstmal nur beim CO2 und du verletzt ja vielleicht trotzdem noch die Menschenwürde mit deinen Konsumentscheidungen. Das heißt, aktuell wird einfach viel zu viel Verantwortung auf jeden Einzelnen übertragen. Es wird erwartet, dass jeder Einzelne sich über alles informiert und vielleicht habt ihr ja auch jetzt während ich die ganze Zeit geredet habe, gemerkt, dass ihr von ganz vielen von den Ideen gar nicht so viel Plan habt, weil man sich natürlich auch nicht mit allen Punkten auskennen kann. Aber trotzdem wird behauptet, ihr seid frei in euren Entscheidungen. Aber das stimmt ja alles gar nicht. Also wir wissen ja alle gar nicht, was wir mit dem, was wir täglich konsumieren oder auch nicht konsumieren, ausrichten. Und ja, also ich finde es sehr, sehr unfair und sehr unzumutbar, dass wir quasi sagen, jeder Einzelne ist dafür verantwortlich, wie das Schicksal unserer gesamten Welt weitergeht. Ich finde es sehr gut, dass die Spielregeln verändert werden und nicht versucht wird, am menschlichen Verhalten anzusetzen. Dass nicht das Verhalten des Einzelnen versucht wird, verändern, weil wer es schon mal selber versucht hat, das eigene Verhalten zu verändern, ist schon wirklich schwierig. Also ich meine, überlegt selber gerne nochmal ganz kurz, wie viele von euren Silvestervorsätzen ihr jetzt tatsächlich noch umsetzt. Und wir haben jetzt gerade mal 1,5 Monate nach Silvester. Es ist wirklich schwer, sein eigenes Verhalten zu ändern. Und was wir in unserem aktuellen neoliberalistischen System sehen, ist, das System funktioniert so relativ gut, es ist ein relativ stabiles System und nur die Spielregeln funktionieren eben falsch. Denn Ausbeutung lohnt sich, Konkurrenzkampf und jemand anderen quasi ausstechen lohnt sich. Und wenn wir einfach diese Spielregeln verändern würden, wenn sich Kooperation für Unternehmen und auch für die Privatpersonen mehr lohnen würde, dann würde das Verhalten ja auch viel häufiger umgesetzt werden. Und das finde ich einen sehr, sehr coolen Ansatz. Und ich finde es toll, dass es eben ein ganzheitlicher Ansatz ist und der eben nicht nur an die Ökologie, an das Klima denkt, sondern eben auch an das Miteinander. Und das ist ja auch das Entscheidende. Wir leben ja alle zusammen auf dem Planeten. Wenn der eine nicht mitspielt, wenn bestimmte Unternehmen weiterhin viel zu viel CO2 ausstoßen oder bestimmte Länder, dann funktioniert das Ganze ja nicht mehr, auch wenn wir hier in Deutschland dann super schön viel einsparen. Oder ich persönlich nicht mehr in Urlaub fliege. Das ja, macht ja keinen so großen Unterschied, wie wenn wir alle ansetzen und wenn sich positives Verhalten quasi lohnt.
Vielen, vielen Dank, Helena. Ich fand die heutige Sendung sehr interessant. Ich finde es sehr cool, dass wir darüber gesprochen haben. Und auch danke, dass du jetzt zum Schluss deine Meinung nochmal geäußert hast. Ich finde es ganz cool, den Blick auf das Prinzip Gemeinwohlökonomie zu haben von jemandem, der sich aktuell damit sehr viel auseinandersetzt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall.
Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich mein Wissen hier teilen konnte. Danke auch fürs still und aufmerksam zuhören. Auch danke an alle ZuhörerInnen. Ich habe sehr lange immer am Stück geredet. Ich hoffe, man konnte irgendwie halbwegs mitkommen.
Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Und dann hört ihr vielleicht einen von uns, ansonsten andere FFFlerInnen, in der nächsten Folge in 4 Wochen. Das war's jetzt für heute mit Talks for Future.
Und damit tschüss!
Tschüss!
Talks for Future.
Wir müssen reden.
Die Sendung von Fridays for Future Ulm-Neu-Ulm.
Alle 4 Wochen donnerstags ab 17 Uhr
bei Radio Free FM.